Auftakt, dein Miniguide fürs Konzert. Hallo und herzlich willkommen zur digitalen Konzerteinführung zum 14. Symphonischen Konzert der Nürnberger Symphoniker am Samstag, den 28. Februar um 20 Uhr in der Meistersingerhalle. Mein Name ist Caroline Geier und wie immer möchte ich euch ein paar wissenswerte Dinge rund um dieses Konzert erzählen. Im 14. Symphonischen Konzert hören wir drei Werke von drei verschiedenen russischen Komponisten. Und wer denkt, in der russischen klassischen Musik gehe es immer um Pathos und Melancholie, um große Orchestrierung und große Gefühle, der wird hier vielleicht eines Besseren belehrt. Oder vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie man es sieht. Als erstes Stück des Abends hören wir die Ouvertüre zur Oper Fürst Igor von Alexander Borodin. Die Ouvertüre zu Fürst Igor ist ein Werk, das auf besondere Weise zwischen Genie, Geduld und Gemeinschaft entstanden ist und das seinen Komponisten vermutlich selbst überrascht hätte. Alexander Borodin wurde 1833 in St. Petersburg geboren und war, und das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Fun Facts über ihn, eigentlich Chemiker von Beruf. Er war Professor, forschte an Aldehyden, veröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten und setzte sich nebenbei für die Bildung von Frauen ein. Komponieren betrieb er eigentlich nur nebenberuflich, oft nachts oder in den Ferien. Umso erstaunlicher ist es, dass er zu den wichtigsten russischen Komponisten des 19. Jahrhunderts zählt. Borodin war Mitglied der berühmten Komponistengruppe »Das mächtige Häuflein«, zu der zum Beispiel auch Mussorgsky oder Rimsky-Korsakow gehörten. Ihr Ziel war eine eigenständige nationalrussische Musik, inspiriert von Volksliedern, Geschichten und orientalischen Klangfarben. Die Oper Fürst Igor beschäftigte Borodin fast 18 Jahre lang. Die Vorlage ist das mittelalterliche russische Epos Das Igor-Lied, das von einem Feldzug des Fürsten Igor gegen die Polowetzer erzählt, ein turkstämmiges Reitervolk. Im Zentrum stehen Themen wie Heldenmut, Niederlage, Schuld und nationale Identität. Doch Borodin erlebte die Vollendung seiner Oper nicht mehr. Er starb 1887 plötzlich an einem Herzinfarkt, mitten während eines gesellschaftlichen Abends. Die Oper war zu diesem Zeitpunkt unvollendet. Und hier beginnt eine der bemerkenswertesten Geschichten. Die Ouvertüre existierte nämlich nicht schriftlich. Borodin hatte sie nur im Kopf und spielte sie Freunden gelegentlich aus dem Gedächtnis am Klavier vor. Nach seinem Tod rekonstruierten Nikolai Rimsky-Korsakow und Alexander Glasunow das Werk. Glasunow schrieb die Ouvertüre allein aus dem Gedächtnis nieder, nachdem er sie einmal von Borodin gehört hatte. Dass wir sie heute hören können, ist also auch ein kleines Wunder musikalischer Erinnerungskunst. Musikalisch ist die Ouvertüre eine Zusammenfassung der Oper. Gleich zu Beginn hören wir die kraftvollen Blechbläser. Sie stehen für Fürst Igor selbst, für Mut und heroische Entschlossenheit. Dem gegenüber stehen lyrische, weite Melodien in den Streichern, die russische Heimat und Igors innere Zerrissenheit widerspiegeln. Besonders auffällig sind die exotisch-orientalischen Klänge, die die Polowetzer charakterisieren. Borodin verwendet dafür ungewöhnliche Tonleitern, scharfe Rhythmen und markante Holzbläserfarben. Diese Musik wirkte auf das damalige Publikum fremd und faszinierend und beeinflusste später sogar westliche Komponisten. Nicht zufällig finden sich Motive aus Fürst Igor im Broadway-Musical Kismet aus den 1950er Jahren. Und so hat ein Mann, der eigentlich Chemiker war, der oft über Zeitmangel klagte und seine Oper nie vollendete, mit Fürst Igor eines der populärsten Werke der russischen Musikgeschichte geschaffen. Als nächstes hören wir das zweite Klavierkonzert von Peter Tschaikowski. Denkt ihr, wenn man Tschaikowski und Klavierkonzert sagt? Hand aufs Herz, wahrscheinlich an das erste, mit seinen berühmten Akkorden zu Beginn. Das zweite Klavierkonzert steht bis heute etwas im Schatten, obwohl es in vielerlei Hinsicht nicht weniger spektakulär ist. Manche sagen sogar, es ist das virtuosere, kühnere und persönlichere der beiden. Entstanden ist das Werk zwischen 1879 und 1880, in einer Zeit großer innerer Unruhe. Tschaikowski hatte wenige Jahre zuvor seine katastrophal gescheiterte Ehe hinter sich gebracht, kämpfte mit Depressionen und Selbstzweifeln, war aber zugleich auf dem Höhepunkt seiner schöpferischen Kraft. In diese Phase fallen zum Beispiel Werke wie die vierte Sinfonie, das Violinkonzert oder eben dieses zweite Klavierkonzert. Interessant ist die Widmung. Tschaikowski widmete das Konzert Nikolai Rubinstein und das schon vor Beendigung des Werkes. Warum das bemerkenswert ist? Nun ja, Tschaikowski war von Natur aus mit keinem sonderlich ausgeprägten Selbstbewusstsein ausgestattet. Nikolai Rubinstein war ein wichtiger Vertrauter und Mentor Tschaikowskis. Er war Direktor des Moskauer Konservatoriums und ein herausragender Pianist. Das Verhältnis der beiden war eine Mischung aus enger Freundschaft, künstlerischer Förderung, aber auch tiefgreifender Krise. Denn auf Rubinsteins Kritik legte Tschaikowski besonders viel Wert. Ein scharfes Wort von ihm und Tschaikowski verbrannte ganze Manuskripte. Und ausgerechnet dieser hatte das erste Klavierkonzert zuvor als unspielbar, wertlos und sogar vulgär beschimpft. Später hatte Rubinstein seine harsche Kritik revidiert und das Werk triumphal aufgeführt. Und Tschaikowski suchte offenbar die Versöhnung, indem er ihm das zweite Klavierkonzert widmete. Jedoch nicht ohne Furcht, dass Rubinstein auch dieses erneut kritisieren würde. Er schrieb dazu: »Ich zittere beim Gedanken an die Kritik, die ich vielleicht wieder von Nikolai hören werde, dem dieses Konzert gewidmet ist. Doch selbst wenn er es erneut kritisiert, aber dennoch, wie schon das erste Konzert, brillant aufführt, werde ich nichts dagegen haben. Es wäre allerdings schön, wenn diesmal der Zeitraum zwischen Kritik und Aufführung etwas kürzer wäre. Es ist Ironie des Schicksals, dass Rubinstein kurz vor der geplanten Uraufführung starb und das Stück nie selbst in einem Konzert spielte. Die Uraufführung fand 1881 in New York statt, nicht in Russland. Erst später folgten Aufführungen in Moskau und St. Petersburg. Musikalisch sprengt das Konzert einige Konventionen. Der erste Satz ist ungewöhnlich lang und extrem virtuos. Das Klavier ist fast pausenlos gefordert. Anders als im ersten Konzert steht das Orchester nicht im Hintergrund, sondern tritt selbstbewusst in einen Dialog mit dem Solisten. Der größte Überraschungsmoment folgt im zweiten Satz. Hier hören wir ein ausgedehntes kammermusikalisches Doppelkonzert für Violine und Violoncello, begleitet vom Klavier. Diese Besetzung ist für ein Klavierkonzert absolut ungewöhnlich. Tschaikowski zitiert Formen aus der Kammermusik und schafft einen Moment von großer Intimität und lyrischer Wärme. Der Finalsatz schließlich ist von ausgelassener Energie geprägt. Russische Tanzrhythmen, virtuose Brillanz und große Gesten bestimmen das Bild. Hier zeigt Tschaikowski seine Freude an Bewegung, Rhythmus und Farbenpracht, fast wie ein musikalisches Fest. Dieses Konzert wurde lange unterschätzt, denn es ist groß, anspruchsvoll, unkonventionell und verlangt sowohl vom Solisten als auch vom Orchester enorme Ausdauer und Aufmerksamkeit. Wer genau hinhört, entdeckt ein Werk voller Kontraste zwischen Kraft und Lyrik, Virtuosität und Intimität, öffentlicher Geste und persönlichem Ausdruck. Ein Konzert, das nicht sofort gefallen will, dafür aber umso nachhaltiger wirkt. Als letztes Stück dieses Konzerts hören wir die 9. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch. Man kann nicht über Schostakowitschs Musik sprechen, ohne auch die politische Lage der damaligen Zeit mit einzubeziehen. Bei kaum einem anderen Komponisten haben Erwartungen des Regimes und Angst vor Repressalien so oft Einfluss auf das Schaffen von Musik. Um die 9. Sinfonie richtig einordnen zu können, schauen wir ganz kurz ein paar Jahre zurück. 1936. Josef Stalin besucht eine Aufführung von Schostakowitschs Oper Lady Macbeth von Mzensk. Diese lief eigentlich schon seit einigen Jahren erfolgreich, auch über die Grenzen Russlands hinaus. Stalin war not amused. Er warf der Oper linksradikale Zügellosigkeit vor, anstelle einer natürlichen menschlichen Musik. Alles sei grob, primitiv und vulgär. Chaos statt Musik war der Titel einer vernichtenden Kritik in der Pravda. Und damit begann für Schostakowitsch eine Zeit der Angst vor Verfolgung und Deportation. Ein Spießrutenlauf und seine Arbeit stand unter strengster Beobachtung. Von nun an wurde Komponieren für ihn zu einem gefährlichen Balanceakt zwischen kreativem, unabhängigem Arbeiten und staatstreuer Anpassung. Seine Antwort war die 5. Sinfonie. Stalin war versöhnt, sie war genau das, was er sich wünschte. Viel Pathos und Propaganda, zumindest vordergründig. Denn viele Experten sind sich sicher, dass sie zwischen den Zeilen viel tiefgründiger und gar nicht so regimetreu ist. In der 7. Sinfonie der Leningrader verarbeitete Schostakowitsch dann die Belagerung Leningrads durch Nazi-Deutschland, die er selber eben dort miterlebt hatte. Auch dafür wurde er gefeiert. Wobei auch hier musikalisch eigentlich mehr vertont wurde als sowjetischer Triumph und Verhöhnung der Gegner. Aber spätestens danach war Schostakowitsch für Stalin ein sozialistischer Vorzeigekünstler. Ein Beweis für die Überlegenheit sowjetischer Musikerziehung. Ein Erfolg, für den er selbst, Stalin, sich höchstwahrscheinlich auf die Schultern klopfte. Spulen wir ein paar Jahre vor. 1945, Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland und ganz Russland wartet auf ein musikalisches Denkmal. Alle Augen richten sich auf einen Mann, Dmitri Schostakowitsch. Er soll sie schreiben, die große triumphale Siegessinfonie. Monumental, laut, patriotisch. Und dann war es für Schostakowitsch rein zufällig auch noch die 9. Sinfonie. 9, eine Zahl, die es in sich hat in der Musikgeschichte. Schubert, Bruckner, Dvorak, Mahler, sie alle hatten 9 Sinfonien geschrieben. Danach hatten sie aufgehört oder waren gar gestorben. Und dann natürlich Beethoven. Das übermächtige Vermächtnis von Beethovens 9. Dieses Monumentalwerk, dessen Schlusschor die gesamte Menschheit zu umarmen versuchte. Und nicht weniger erwartete Stalin von Schostakowitschs 9. Eine heroische Chorsinfonie mit einem Loblied auf den Triumphator Stalin. Ein unvergängliches Denkmal in Tönen. Schostakowitsch selbst hatte solche Erwartungen sogar angedeutet. Er hatte schon 1944 begonnen, eine 9. Sinfonie zu skizzieren und ursprünglich hatte er offenbar im Sinn gehabt, Chor und Solisten zu verwenden. Umso größer war der Schock, als die 9. Sinfonie vorgestellt wurde. Denn die 9. Sinfonie ist kurz, nur etwa 25 Minuten. Keine Soli, kein Chor. Nicht einmal ein großes, sondern sogar relativ klein besetztes Orchester. Sie ist leichtfüßig, fast frech, stellenweise regelrecht komisch. Statt gewaltiger Chöre hört man ein Orchester, das zwinkert, stolpert und Grimassen schneidet. Kein Epos, kein Heroismus, keine Hymne. Der erste Satz klingt fast wie Haydn oder Mozart, aber mit schrägen Akzenten. Dann gibt es groteske Märsche, ironische Tänze und plötzlich im 4. Satz ein Largo, das alles einfriert. Düster, leer, beinahe hoffnungslos. Das Finale setzt dem Ganzen eine bitter lächelnde Maske auf. Es endet mit grotesker Zirkusmusik, weit entfernt von einem grandiosen Finale. Fröhlich? Vielleicht, aber irgendwie auch nicht. Zeigt hier ein Komponist dem glorreichen Führer der Sowjetunion die lange Nase und streckt ihm gleich auch noch die Zunge heraus? Viele hören darin eine klare Botschaft. Kein Triumph, kein Heldentum, sondern Erschöpfung, Sarkasmus und Misstrauen gegenüber allzu einfachen Siegesgeschichten. Die sowjetische Führung war alles andere als begeistert. Einige Jahre später landete sie sogar auf der Liste der unerwünschten Werke. Schostakowitsch äußerte sich selbst, wie so oft, nur vorsichtig. Aber viele Musikwissenschaftler sind sich einig. Diese Sinfonie ist subtiler Widerstand. Kein offener Protest, sondern musikalische Ironie als Überlebensstrategie. Schostakowitschs Sohn Maxim sagte später, sein Vater habe die 9. mit einem Lächeln geschrieben, aber mit Angst im Rücken. Und genau das hört man. Humor, der irgendwie wehtut. Erst nach Stalins Tod 1953 veröffentlichte Schostakowitsch übrigens seine nächste, also die 10. Sinfonie. Heute gilt die 9. Sinfonie als eine seiner klügsten und mutigsten, weil sie sich weigert, das zu sein, was alle von ihr wollten. Keine Siegeshymne, sondern ein musikalisches Schulterzucken nach der Katastrophe. Und vielleicht gerade deshalb so modern. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Drei Stücke von russischen Komponisten aus unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichem Background, sei es beruflich, psychologisch oder politisch. Und doch haben sie eines gemeinsam. Sie haben uns wunderbare Musik hinterlassen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen. Und vielleicht treffe ich euch ja am Samstag, den 28. Februar um 20 Uhr in der Meistersingerhalle zum 14. Symphonischen Konzert der Nürnberger Symphoniker. Dann besucht mich doch auch im Foyer zum Auftakt Konzert im Gespräch. Ich freue mich auf euch.